Ich möchte euch heute mal in meiner Predigt erzählen, wie auch Gott heute noch immer es schafft, Menschen zu sich zu ziehen, wenn sie es wollen. Es ist natürlich eine Sache, wenn man mal ganz rein theoretisch davon spricht, und eine ganz andere Sache, wenn man ein ganz konkretes Beispiel anführen kann. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ihr eine Predigt hört. Also ich höre da immer ganz besonders hin und mache meine Ohren auf, wenn der Prediger irgendwas aus seinem Leben erzählt, was er so erlebt hat. Da bin ich immer ganz Ohr, muss ich sagen. Und aus dem Grund möchte ich euch heute mal erzählen, wie ich selber zum Glauben gefunden habe. Da sind nämlich auch ein paar ganz tolle Sachen passiert. Und ich kann jetzt so im Nachhinein die Tatsache, dass ich hier bei euch und auch nicht nur bei euch, sondern auch anderweitig als Laienprediger unterwegs bin, eigentlich nur als Willen Gottes, auf das Eingreifen Gottes zurückführen. Aber bis es so weit war, dass ich jetzt als Laienprediger unterwegs bin immer wieder, da ließ Gott einige sogenannte Zufälle stattfinden. Aber ich will jetzt euch mal von ganz von vorne erzählen. Ich habe früher, ungefähr bis 1990, habe ich 20 Jahre lang Tanzmusik gemacht in so Bands. Und in der letzten Band, wo ich war, da haben wir mal auf dem Biberacher Schützenfest gespielt. Das war so im Freien draußen, im Schützenkeller hieß die Lokalität. Und da haben wir gespielt, auch Sachen, die ich jetzt heute nicht mehr spielen würde. Aber wir haben es damals getan. Und wo wir dann fertig waren mit Spielen, haben wir gerade unsere Instrumente eingepackt. Und wie ich so gerade meine Gitarre in den Koffer lege, kommt ein junger Mann auf mich zu und sagt, er möchte gern mal mit mir sprechen. Sage ich, okay, was gibt's? Ich kannte den nicht, gell? Hat er gesagt, ja, ist der Jürgen. Er ist schon lange Fan von unserer Band, war schon oft da und er spielt auch Gitarre und möchte seinem Bruder zum Geburtstag eine Schallplatte schenken. Ich weiß nicht, ob einer von euch noch diese Singles kennt, die es damals gab, A-Seite, B-Seite. Und hat gesagt, er hätte ein schönes Lied komponiert, aber ihm fehlt noch ein gutes Gitarrensolo, ob ich ihm das nicht draufspielen könnte. Habe ich gesagt, ja klar, mache ich natürlich gerne. Und dann hat er mir irgendwann eine Kassette gebracht, wo das Lied drauf war. Die habe ich mir dann angehört und habe gedacht, ah ja, so arg fertig ist es aber noch nicht. Der hat in der Küche, hat er sich einen Kassettenrekorder auf den Tisch gestellt, eine Mundharmonika umgeschnallt und mir Gitarre gespielt und gesungen. Und zufälligerweise hatte ich ein kleines Tonstudio und da habe ich gedacht, also bevor wir jetzt in ein großes Studio gehen und eine Plattenaufnahme haben, müssen wir das Lied erstmal noch ein bisschen bearbeiten. Dann habe ich das nochmal ganz neu aufgenommen, mit mehreren Instrumenten und habe dann den Jürgen immer wieder zu mir geholt und habe gesagt, wie gefällt es dir so? Ja, das gefällt mir noch nicht, aber toll, toll. Und er kam dann immer wieder zu mir und wir haben getüftelt und gebastelt, bis dann irgendwann das Lied fertig war. Also scheinbar. Und dann haben wir gesagt, oh, Schallplatte, auf der Rückseite wollte dann ein Lied von Chris de Burgh, ist auch so ein Popsänger, kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Dann habe ich gesagt, nee, komm, wenn wir schon eine Platte machen, dann machen wir zwei eigene Lieder. Und dann haben wir nochmal ein Lied zusammen gemacht und haben wir uns getroffen und getüftelt. Und dann haben wir gemerkt, oh, wir wären so langsam richtig gute Freunde. Und dann hat er mir dann auch erzählt, der Jürgen, dass er war verheiratet, hatte eine kleine Tochter, die ist inzwischen auch schon 3 oder 24, hat er mir erzählt, dass er schon mal verlobt war und dass seine Verlobte, die Hanne hieß die, das sage ich jetzt bloß, weil die auch noch eine Rolle spielt, die hatte kurz vor der Hochzeit, hat sich nochmal anders entschieden und hat ihn nicht geheiratet. Und auch damals, zu der Zeit, ging es mir auch so ähnlich. Ich war zwar noch nicht verlobt, aber ich hatte eine Freundin und die ist unversehens mit dem Bassisten einer anderen Band durchgebrannt. Und der Jürgen, der das Problem so ein bisschen kannte, hat gesagt, du Roland, ich gebe dir einen guten Tipp. Ich weiß, dir geht's jetzt nicht so gut. Geh einfach immer wieder mal im Wald zum Joggen. Da fühlt man sich besser. Und er ist selber auch ein sportlicher Typ und ist auch oft zum Joggen gegangen, kurz und gut. Ich habe seinen Rat angenommen und bin dann eine Zeit lang jeden Abend nach dem Feierabend, das war ja im Sommer, bin ich in Burrenwald, heißt es bei uns, das ist ein Wald in der Nähe, bin ich zum Joggen gegangen und habe auch wirklich gemerkt, dass es tut einem wirklich gut, es baut wieder auf. Und dann hat mir der Jürgen auch noch erzählt, dass die Hanne, also die Verlobung gelöst hatte, dass sie noch einen Bruder hat und der heißt Christian. Und der ist in der Freien Christengemeinde in Biberach, also übrigens heute noch. Und die haben einen kleinen Chor und der heißt Kinder des Lichts. Und die haben von Zeit zu Zeit immer wieder irgendwelche Marktplatzeinsätze gehabt und haben dann Lieder gesungen und haben zwischendrin so Zeugnis abgegeben. Und der Jürgen hat erzählt, ja, man merkt denen irgendwie an, die haben was, was wir nicht haben. Und ich habe gedacht, na ja, das wäre vielleicht auch mal was für mich, aber dann, na ja, vielleicht doch wieder nicht. Aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Und immer wenn ich dann wieder so beim Joggen war, das war manchmal schon so ein bisschen in der Dämmerung, dann bin ich so gelaufen und im Waldweg, das sind dann oben die Wipfel, die liefen dann so vorbei und dann habe ich gedacht, ja, irgendwo da oben wohnt Gott. Und eines Tages habe ich gedacht, so, jetzt machst du mal was ganz Verrücktes. Jetzt bin ich so gelaufen, habe so die Hände hochgehalten, habe gesagt, lieber Gott, hier bin ich, bitte nimm mich. Und auf einmal hat sich der Himmel geöffnet und zwei riesige Hände sind runtergekommen, haben mich hochgezogen. Das glaubt ihr nicht, gell? Das stimmt auch nicht. Aber solche Gedanken hat man in dem Moment und denkt sich, jetzt muss doch was passieren. Nee, es ist nichts passiert. Ich bin einfach weitergelaufen. Aber ich glaube heute, dass doch was passiert ist. Ich habe es einfach nur nicht mitbekommen. Denn das, was danach folgte, das konnte einfach nicht alles Zufall sein. Und aus meiner Sicht fällt mir eigentlich dazu ein Bibeltext ein. Das ist der einzige Bibeltext von meiner Predigt, das ist eigentlich mehr eine Geschichte, aber den wollen wir doch mal zusammen lesen. Schlagt mal auf Jeremia 29, Vers 12 bis 14a. Jeremia 29, Vers 12 bis 14a. Steht nämlich was ganz Wichtiges drin, und zwar heißt es, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und wie Gott diese Verheißung hier in diesen Versen in meinem Leben wahrgemacht hat, das werde ich euch jetzt erzählen. Also wir haben uns immer wieder getroffen, der Jürgen und ich, haben komponiert, getüftelt, haben wieder geändert, dann haben wir es wieder gelassen, bis wir irgendwann endlich zwei fertige Lieder hatten, wo wir gesagt haben, so, jetzt haben wir eine Demoaufnahme, jetzt gehen wir in ein Tonstudio und machen eine richtige Schallplatte. Gut, das war ein Freitag. Der 21. Dezember 1990, da hat der Jürgen zu mir gesagt, Roland, heute Abend fahren wir nach Bad Schussenried, da gab es damals ein Tonstudio, kommst du in den Flugkeller, das ist eine Gaststätte in Biberach, wir haben da gerade Weihnachtsfeier und dann fahren wir gemeinsam dahin. Okay, ich bin dahin gekommen, lauter fremde Leute, der Einzige, den ich kannte, war der Jürgen und der sagt, ach Roland, komm, setz dich hin, trink noch was, iss noch was, wir fahren dann gleich los. So, und wo ich dann mich da so hingesetzt habe, habe ich eine hübsche Frau gesehen mit schwarzen Lockenhaaren. Da habe ich mir gedacht, oh, wer ist denn das? Ich mache es kurz, das ist heute meine Frau, die Angelika. Und der Jürgen, das wusste ich aber nicht, der hat mir dann nachher erzählt, wo wir nach Schussenried gefahren sind. Da habe ich gefragt, du, wer war denn das? Er sagte, oh, das ist die Angelika, eine Arbeitskollegin von mir, die ist sehr, sehr nett. Und ich denke, auch diese Begegnung, die war hundertprozentig von Gott vorgesehen, aber es hat damals noch eine ganze Weile gedauert, bis ich eingesehen habe, dass die Angelika die Frau für mich ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall sind wir dann nach Bad Schussenried gefahren. Ich kannte den Toningenieur, da hatte ich schon mal Aufnahmen gemacht, haben dann ganz voller Erwartung unsere Aufnahmen vorgespielt und haben aber gemerkt, oh, er hat eigentlich gar kein großes Interesse daran, jetzt mit uns da eine Plattenaufnahme zu machen. Dann haben wir gesagt, okay, wenn er nicht will, dann lassen wir es halt. Dann sind wir leicht enttäuscht zurückgefahren. Und es ist mir eingefallen, in Mittelbiberach, das ist so ein Ort, da wohne ich jetzt übrigens, aber damals noch nicht, gibt es auch ein Tonstudio, das hat sogar einem Kumpel von mir gehört. Dann sind wir da hingegangen und haben angefangen, dort die Lieder aufzunehmen. Also die zwei haben sie auch fast fertig gehabt. Und das ist jetzt 23 Jahre her und die Aufnahmen sind bis heute noch nicht fertig geworden. Und ich sage schon immer, wenn ich mit dem Jürgen spreche, das Lied wird wohl wahrscheinlich unsere Unvollendete bleiben. Aber ich habe ja noch die Aufnahme von meinem Studio, da ist es fertig. Und aber irgendwie war das Lied was ganz Besonderes für uns, weil es uns zusammengebracht hat, den Jürgen und mich, mich und meine Frau und uns zu Gott geführt hat. Ja, gut, mit der Geli war es denn so, der Jürgen hat gesagt, Mensch, ruf sie doch mal an, ruf sie mal an, das kann doch was werden. Und irgendwann habe ich dann halt den Mut gefasst. Und zu ihr hat er auch gesagt, ruf doch ihn mal an. Dann hat sie gesagt, ich rufe doch keinen Mann an, was sind wir denn? Okay, irgendwann habe ich sie angerufen, zum Essen eingeladen und sie mich dann auch. Naja, jetzt haben wir zwei Töchter mit 17 und 20 Jahren. Okay, und sind immer noch sehr glücklich verheiratet. So, jetzt die Hanne, mit dem der Jürgen verlobt war. Das war eine Arbeitskollegin von der Angelika, war ja klar. Die Hanne war nämlich auch eine Arbeitskollegin vom Jürgen. Und die haben wir eines Tages in Mengen besucht. Die wohnen in Mengen. Das ist auch bei uns da an der Ecke irgendwo. Und da sind wir irgendwie auf das Thema Gott zu sprechen gekommen. Dann habe ich mal zu ihr gesagt, also Hanne, mit Gott und so kann ich schon irgendwie was anfangen. Aber sag mir doch mal, was spielt denn eigentlich Jesus für eine Rolle? Dann hat sie gesagt, du Roland, da erkläre ich dir gar nicht viel. Ich habe eine Mutter, die ist auch in der Pfingstgemeinde und die hat mir ein Buch ausgeliehen. Vielleicht kennt sie jemand von euch. Jesus, unser Schicksal. Das war damals noch gelb von Pastor Wilhelm Busch. Das ist also nicht der, der Max und Moritz komponierte. Und das Buch haben wir mit nach Hause bekommen. Und wo ich dann mit der Geli nach Hause gefahren bin, auf der Heimfahrt, da haben wir so miteinander gesprochen und gesagt, du komm, wir fangen noch mal ganz von vorne an. Wir versuchen es mal mit Gott. Jetzt lese ich das Buch mal und wenn ich es fertig habe, gebe ich es dir. Okay? Ich habe dann das Buch angelesen und fand es sehr interessant und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben erfahren, wie gesagt, wusste nichts, dass Jesus irgendwann noch mal wiederkommt auf diese Erde. Das habe ich nicht gewusst, das hat mir kein Pfarrer, niemand erzählt, aber in dem Buch stand es drin. Und weil das alles so spannend und interessant war, also der erzählt ja da wirklich ganz schöne Geschichten, habe ich das Buch voller Begeisterung ganz durchgelesen. Und der Autor, also dieser Wilhelm Busch, der hat immer wieder gesagt zum Leser, probier's mal mit Jesus, sag ihm, er soll sich zeigen, er wird es tun. Und ich, oh, wow, das kann ja richtig gefährlich werden, richtig ernst werden. Aber ich habe gewusst, eines Tages werde ich es tun. Denn, ja, man macht sich dann doch so seine Gedanken. Und ich habe irgendwie gespürt, dass so langsam das Wirken Gottes anfängt zu wirken. Ich habe dann nämlich die Angelika angerufen. Wir wohnten damals natürlich noch in getrennten Wohnungen. Und sie hat dann, wo sie das Buch dann auch hatte, hat sie mir auch gestanden, sie hat schon so für sich so angefangen zu beten. Und ich hatte das auch gemacht. Und wir haben einfach gemerkt, dass der Geist Gottes anfängt zu wirken. Und eines Tages hat mich der Jürgen angerufen, hat gesagt, er hat gerade die Gitarre vom Christian, also vom Bruder von der Hanne, seiner verlobten ehemaligen, hatte zu Hause, da sei irgendwas kaputt, ob ich die reparieren könnte. Und ich sage, ja klar, logisch, hingefahren, abgeholt, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwas an den Zwirbeln, glaube ich. Hab sie repariert und habe sie dem Jürgen zurückgebracht. Und zufälligerweise, wo ich die Gitarre zurückgebracht habe, war gerade dieser Christian da, dem die Gitarre gehört. Und er hat sich gefreut, oh toll, Roland, jetzt kann ich wieder spielen, super, was kriegst du denn dafür? Da habe ich gesagt, ja, passt schon, das mache ich so. Dann hat er gesagt, also ich schenke dir was. Und dann hat er mir diese Kassette hier geschenkt, die ist von den Kindern des Lichts, wo er mitspielt und singt. Und da sind nette christliche Lieder drauf, die habe ich dann immer wieder laufen lassen in meinem Auto. Fand sie auch schön, also war richtig, ich kann sie auswendig dann. Ja, wie gesagt, der Autor hat immer wieder gesagt, sag Jesus, du möchtest ihn kennenlernen und es wird funktionieren. Und es ging mir immer durch den Kopf. Und eines Tages, Da habe ich wieder mal so an meinem Tonstudio rumgebastelt. Es war mein Schlafzimmer drin. Ich hatte damals nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das habe ich auch Traumstudio genannt, weil es halt im Schlafzimmer war. Da musste ich an der Beleuchtung was, wollte ich eine Beleuchtung oben anbringen. Da musste ich ein Loch bohren. Und dann hatte ich so einen Abstellraum. Das war so meine Werkzeugkammer mehr oder weniger. Und da musste ich ein paar Löcher bohren. Dann bin ich in die Dachkammer gegangen. Und da stand ich da so ganz allein. Ich dachte, so, und jetzt probierst du es mal. Jetzt probierst du es einfach mal. Ich habe gesagt, Jesus, ich möchte dich gern kennenlernen. Gib mir bitte ein Zeichen. Und dann bin ich zurückgegangen in mein Studio. Gedacht, mal sehen, was passiert. Es war ein sehr heißer Tag. Ich habe oben unterm Dach gewohnt. Da war sowieso immer eine Bullenhitze. Dann habe ich das Fenster offen gehabt. Will gerade so das Ding an die Decke schrauben. Auf einmal denke ich, hey, da kommt doch ein Lied. Das kenne ich doch irgendwoher. Dann habe ich aus dem Fenster geschaut und habe gedacht, das muss vom Marktplatz kommen. Alle stehen und liegen lassen, runtergerannt zum Marktplatz. Dann kam die Mutter vom Christian und von der Hanne, kam gleich auf mich zu, hatte so einen Zettel in der Hand. Ah, Roland, gut, dass du kommst. Hier ist eine Einladung. Morgen kommt in die Stadthalle ein ganz guter Prediger. Der hat bestimmt eine gute Botschaft. Dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Woher weiß Jesus, dass da jetzt gleich eine Band spielt und dass ich jetzt in dem Moment sag lässt sich kennen. Ich war total überwältigt. Männer weinen ja nicht, aber mir standen echt die Tränen in den Augen. Bin sofort, damit es keiner sieht, bin ich sofort zurückgerast in meine Wohnung, habe die Geli angerufen, habe gesagt, du Geli, habe ihr erzählt, was passiert ist. Da müssen wir unbedingt hin morgen, unbedingt. Okay, die Geli kam am nächsten Tag und wir sind in die Stadthalle gegangen. Der Empfang war sehr freundlich, Saaldiakone, war sehr schön. Und der Prediger, der hieß Ingolf Elsel, das weiß ich noch, den kennt niemand von uns, aber der war halt da. Und auch die Mutter von der Hanne war da, wir saßen da neben ihr, also die uns eingeladen hatte. Und natürlich voller Spannung, er hat eine Botschaft für mich, wartete ich auf die Predigt. So, und jetzt ist es natürlich so, jeder, der die Pfingstgemeinde kennt, der weiß, dass da sehr viel gesungen wird. Da stand ein Tageslichtprojektor. Die haben ein Lied nach dem anderen runtergesungen und wenn das Lied fertig war, haben sie das Notenblatt wieder hochgeschoben und ging es wieder von vorne los. Oh nein, habe ich gesagt, jetzt reicht's mir. Wenn ihr jetzt noch ein Lied singt, dann singe ich nicht mehr mit, habe ich zu Angelika gesagt. Ich wollte doch die Botschaft hören, aber es war dann das letzte Lied. Dann kam der Prediger und er hat eigentlich ganz interessante Sachen gesagt. Er hat erzählt von einer Frau, die er mit Hilfe Jesu von Krebs geheilt hat. Hat auch noch was von Millionären erzählt, dass ein Kind anfängt, ich will einen Roller, dann will es ein Fahrrad, dann will es irgendwann ein Auto. Und dass auch derjenige, wo ganz viel hat, überhaupt nicht zufrieden ist. Und dass, wenn einer vorhat, Millionär zu werden, soll er doch erstmal sich mit einem Millionär unterhalten. Das sei dann doch vielleicht heilsam. Auf jeden Fall, es war nichts dabei für mich, was jetzt so direkt für mich da war. Ich war schon ein bisschen enttäuscht. Und am Schluss seiner Predigt hat der Mann gesagt, Ingolf Elsel, wer in eine Beziehung mit Jesus eingehen möchte, der soll jetzt nach vorne kommen. Und die Mutter von der Hanna hat gesagt, geht doch auch. Und dann habe ich mich angeschaut mit der Gele, gesagt, weiß auch nicht. Wir sind da nicht gegangen. Dann hat sie gesagt, naja, wenn ihr nicht wollt, müsst ihr nicht gehen. Und wo ich dann mit der Geli nach dem Vortrag heimgelaufen bin, da haben wir uns noch so ein bisschen unterhalten und gesagt, ich weiß auch nicht. Das ist, glaube ich, nichts für uns. Also zumindest bei denen. So. Ich war, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht, dass Gott uns hierhin geschickt hat. Ich wusste damals nicht, warum schickt er uns dahin. Ich dachte, da ist jetzt was für dich dabei. Aber es war halt nicht. Aber ich habe dann auch in den nächsten Wochen wieder viel über das Buch hier nachgedacht. Und eines Abends, ihr werdet jetzt vielleicht lachen, es war ein Freitagabend, da lag ich in meiner Badewanne, habe gebadet und habe mich in der Badewanne, habe ich in Übergabegebet zu Jesus gesprochen, habe gesagt, jetzt, ich möchte dir gehören, bitte komm in mein Leben. Und an dem Abend, da bin ich mit der Angelika und mit dem Jürgen und mit dem Mann von meiner Schwester, mit meinem Schwager, bin ich zu einem Auftritt gegangen, wo diese Band gespielt hat, an der ich in Zwischenzeit nicht mehr gespielt habe, ich hatte dann kurz danach aufgehört. Und ich habe gespürt, irgendwas ist anders. Irgendwas ist anders. Ich habe es einfach gemerkt. Irgendwie, ich habe gemerkt, jetzt ist Gott mit im Boot. Und jetzt war es natürlich so, auch sagt der Pastor Busch, dass es nicht gut ist, alleine Christ zu sein. Man soll sich irgendeiner Gemeinschaft anschließen. Und damals war es bei mir so, ich habe gedacht, es gibt eigentlich nur drei Kirchen. Die katholische, die evangelische und die, die den richtigen Glauben haben. Dass unter denen viele, viele einzelne Gruppierungen gibt, das habe ich damals alles noch gar nicht gewusst. Ja, auf jeden Fall bin ich eines Tages mit dem Auto vom Geschäft heimgefahren, musste an einer roten Ampel halten und links daneben war so eine Grünfläche und da steckte ein Plakat drin, gelbes Plakat mit schwarzer Schrift, ganz groß. Da stand drauf, ohne Jesus keine Zukunft, Vortragsreihe mit Pastor Jens Schwenger. Habe ich gedacht, oh, bleibst, die Ampel war zum Glück noch ein bisschen rot, habe gelesen, oh, 5 Vorträge, Mann, heute ist schon der dritte, auch in der Stadthalle. Habe ich gedacht, da gehst du hin, da gehe ich hin. Und ich bin hingegangen, habe mich gleich ganz vorne hingesetzt, hat man mir hinterher gesagt, sowas hätten sie noch nie erlebt. Die meisten setzen sich ganz hinten, damit sie schnell am Ausgang sind. Auf jeden Fall, ich bin ganz vor und als da waren so ein paar Dias als Einstimmung und dann, bevor die Predigt kam, hat ein Mann mit einer Gitarre ein Lied gespielt. Das hat mir erstens mal gefallen, weil es nur ein Lied war, weil gleich die Botschaft kam, weil ich auch selber Gitarre spiele. Und das, was der Jens, ihr kennt ihn ja alle, gell? Was er dann da erzählt hat, das war kurz, knapp und sehr, sehr gut und sehr überzeugend. Und ja, am Ende von seinem Vortrag hat er gesagt, übrigens, ich habe alles, es wird alles aufgenommen, man kann die Kassetten dann bestellen. Und der Jürgen, das war am nächsten Tag, da habe ich natürlich gleich die Angelika angerufen und auch den Jürgen, habe gesagt, Mensch Leute, ich habe eine gute Vortragsreihe, 3 sind schon, 2 gibt's noch, geht mal mit. Und da hat er dann gesagt am Schluss, dass sie das auf Kassette aufgenommen wird. Und der Jürgen ist gleich vor, hat mit dem Jens ein Gespräch angefangen und hat sich Kassetten bestellt. Ja, und dann war ich eines Tages, ein paar Tage später, bei der Angelika zu Besuch. Ihre Eltern waren auch da. Dann klingelt auf einmal das Telefon. Da ruft der Jürgen an. Du, Roland, hat er mich erst verlangt. Komm zu mir morgen um Abend um 7 kommt der Jens Schwenger und bringt die Kassetten. Komm, den quetschen wir ein bisschen aus. Habe ich gesagt, okay, komm ich, war da. Der Jens kam rein und hat uns als allererstes mal das Du angeboten. Habe ich schon gedacht, oh, hoppala, okay, sehr schön. Und dann hat er gefragt, bevor die Kassetten so, das hat er so nebenbei weggegangen, gesagt, wollte er keine Bibelstunde haben. Habe ich gesagt, ja, was kostet es? Sagt er nichts. Hä? Da war ich total überrascht, dass es Sachen noch gibt, die nichts kosten. Naja, auf jeden Fall haben wir zugesagt und dann haben wir uns einmal in der Woche bei Jürgen und seiner Frau, der hatte damals ja eine kleine Tochter schon, die war dann meistens schon im Bett, und Angelika und ich sind, glaube ich, 2 Jahre lang jeden Montag zum Jürgen, also Uschkamp heißt der, gegangen und der Jens kam und hat uns die Bibel von A bis Z erklärt. Und zwar natürlich so, dass wir am Anfang eigentlich nur neugierig waren, was steht denn eigentlich so drin? Und keiner von uns hatte damals je mit dem Gedanken gespielt, mal aus der Kirche auszutreten. Und wir haben auch dann erst erfahren, dass der in einer Adventgemeinde ist, die am Samstag in die Kirche gehen. Das war mir völlig neu alles. Und da habe ich erst gemerkt, ach, da gibt's ja doch mehrere, nicht bloß eine. Na, egal, haben wir uns gedacht, Hauptsache wir erfahren, was in der Bibel steht. Auf jeden Fall, es ging so eine Zeit lang und natürlich sind wir dann irgendwann neugierig geworden, was sind denn da so für Menschen in dieser Adventgemeinde, was machen die da? Und wir haben den Jens mal gefragt, wo findet denn eigentlich euer Gottesdienst statt? Und er hat gesagt, ja, am Samstag um 9:30 in der Ehinger Straße 39, da ist die Adventgemeinde. Gut, haben wir gesagt, das schauen wir uns mal an. Sind wir hingegangen. Und wo wir dann vor der Tür an der Adventgemeinde standen, da haben wir dann doch nicht so richtig gewusst, ob wir hier richtig sind, weil das sah eher aus wie eine Wohnung als wie eine Kirche. Aber da war dann doch so ein kleines Schild dran, Adventgemeinde. Da haben wir gedacht, okay, gehen wir halt mal rein. Und zwar dann die Adventgemeinde, kam gleich ein junger Mann auf mich zu und sagt, Hallo, ich bin der Roland. Und ich dachte, ah toll, ich heiße auch so, schön. Und zufälligerweise, weiß nicht, ob es Zufall war, in Anführungsstrichen, hatte natürlich auch gerade an diesem Tag der Jens die Predigt. Und da war doch wenigstens ein bekanntes Gesicht da. Und ich glaube, der Jürgen war auch noch mit. Ich weiß es nicht mehr genau. Und seine Frau. Und wir haben zusammen den ersten adventistischen Gottesdienst unseres Lebens erlebt und haben gedacht, ja, ist eigentlich ganz vernünftig. Und wir haben dann in den nächsten Wochen sind wir immer wieder mal hingegangen. Da haben wir auch einen ersten Jugendgottesdienst erlebt. Und was mir jetzt so im Nachhinein noch unheimlich angenehm in Erinnerung ist, dass wir gleich vom ersten Mal an eingeladen wurden von Geschwistern, dass man sich persönlich ein bisschen kennenlernt. Und ich denke, das ist unheimlich wichtig auch für jetzt, dass man, wenn Gäste kommen, dass man sie gleich versucht einzuladen. Also für uns hat es sehr gut getan. Und dann haben wir mit der Zeit festgestellt, dass wir langsam immer öfters in die Gemeinde gingen und durch die Bibelstunden, die liefen ja nebenher noch weiter. Und durch den immer regelmäßiger werdenden Gottesdienst haben wir irgendwann gemerkt, dass es nicht so bleiben kann, dass man nur weiß, ohne was zu tun. Man soll es eigentlich auch in die Tat umsetzen. Und das Schöne dabei war aber, dass man nicht alles auf einmal erkennen musste, sondern schön Schritt für Schritt, wenn ein Sechsjähriger in die Klasse kommt, lernt er auch noch nicht Integral- und Differentialrechnen, sondern er fängt ganz klein an. Und so macht es Gott ja mit uns auch. Wir haben so eins nach dem anderen gesehen, oh, Sabbat, okay, dann gibt es irgendwann noch den Zehnten und Schweinefleisch, ihr kennt ja die Sachen. Also es ging alles so schön der Reihe nach, so dass man es erstmal verarbeiten konnte. Ja, ich weiß noch, ich kann mich noch ganz genau an eine Predigt erinnern, die hat der damalige Schatzmeister bei uns gehalten, der Bruder Obermüller, ich weiß nicht, ob den jemand noch von euch kennt. Auf jeden Fall hat er vom Sabbat gesprochen und während dieser Predigt wurde mir klar, du musst auch den Sabbat halten. So, jetzt war es so, an dem Nachmittag waren wir bei Geschwistern eingeladen, bei David und Waltraud Hoffmann. Sag mal den Namen, werdet ihr auch vielleicht nicht kennen. Und es war ein wunderschöner Nachmittag. Und jetzt war es aber so, die Geli hat noch ein paar Geschwister, darunter einen Bruder, und der hat gerade seine Wohnung umgebaut. Und wir hatten verabredet, dass wir an dem Samstagnachmittag kommen und helfen. So, und jetzt habe ich gedacht, was machen wir jetzt? Ich habe jetzt den Sabbat erkannt, habe das der Geli gesagt. Dann hat sie auch gesagt, irgendwie hat es bei mir auch gefunkt. Dann habe ich gesagt, weißt du was, wir gehen da nicht hin. Das war natürlich irgendwo auch gemein. Und aus dem Grund sind wir natürlich dann am Abend doch noch hingegangen und haben gesagt, komm, tut uns leid, wir sind nicht gekommen. Wir laden euch in Chinesen ein und erklären euch dann, warum. Sie haben das akzeptiert, sind mitgegangen, dann haben wir ihnen erklärt, dass wir jetzt den Sabbat halten. Die waren natürlich voll begeistert und haben das voll verstanden, in Anführungsstrichen. Ja, sie konnten es nicht nachvollziehen, aber wir haben uns auf jeden Fall entschuldigt. Auf jeden Fall haben wir so nach und nach sämtliche Glaubenspunkte angenommen, auch den Zehnten. Und dass man, wenn man noch nicht verheiratet ist, noch nicht zusammen wohnt, das haben wir nämlich zusammen inzwischen getan. Na gut, konnte man nicht mehr rückgängig machen, aber so war es halt. Und eines Tages, am 22. Mai 1991, habe ich mich mit meiner Frau zusammen taufen lassen von eurem lieben ehemaligen Jens Schwenger in einem ganz schönen See in Mittelbiberach. Wir hatten natürlich einen Tag vorher geheiratet, weil er hat gesagt, er tauft uns nur, wenn wir verheiratet sind, weil wir ja schon zusammen wohnen. Und eine Woche später hatten wir dann die kirchliche Heirat, es war Jens seine letzte Aktion in Biberach, damals ist er dann versetzt worden nach Freiburg. Und ja, als mir dann damals mal wieder so in den Sinn kam, wie ich gesagt habe, Gott, hier bin ich, bitte nimm mich, habe ich gemerkt, dass nicht da Hände aus dem Himmel kommen, sondern dass Gott ganz andere Wege hat, einen Menschen zu sich zu ziehen. Es war eigentlich so, Gott hat es schon mehrmals versucht, mich anzusprechen. Das erste Mal, wo ich noch in der Schule war, da hatte ich einen Schulkameraden Matthias, mit dem bin ich sehr gut ausgekommen, der war bei den Baptisten. Und der hat auch immer zu mir gesagt, Roland, du musst dich bekehren und so weiter, mit Zeugs erzählt, was ich noch nicht so richtig verstanden habe. Auf jeden Fall hatten die mal eine Veranstaltung und da hat er mich dann eingeladen. Und da bin ich dann auch mitgegangen und hatte dann irgendwie das Gefühl, naja gut, da sind jetzt lauter Leute, die mit dem Leben nicht so richtig zurechtkommen, es ist nichts für mich. Das zweite Mal hat mich Gott angesprochen, wo ich in Stuttgart studiert habe. Da habe ich in Vaihingen gewohnt, in einem Studentenwohnheim, und die Uni war in der Stadt unten, da musste ich jeden Tag mit dem Unibus runterfahren, und bei mir im Block hat einer gewohnt, der hieß Erich, und der war auch Christ. Und er hat jeden angesprochen, was hat er immer gesagt? Jesus ist für dich gestorben, du musst dich bekehren, sonst gehst du verloren. So. Und jedes Mal, wenn ich in den Bus eingestiegen bin, wo sitzt der Erich? Hoffentlich sieht er mich nicht. Also es hat auch nicht funktioniert, gell? Und dann habe ich einen Studentenfacher kennengelernt und der war ganz anders. Ich weiß nicht, was der für eine Glaubensrichtung hatte, welcher Gemeinde der, aber der war richtig nett und lieb und ist mal zu mir aufs Zimmer gekommen, hat mir an der Grafik erklärt, was Jesus eigentlich, warum der da ist und Brückenbauer und dies und das, und hat mit einem anderen zusammen noch mich mal eingeladen zu sich nach Hause zum Abendessen, und da habe ich gespürt, da ist irgendwas, was ganz Tolles in der Wohnung. Die waren so liebevoll und war alles so harmonisch, und dann habe ich gedacht, damals eben noch, gell, das ist, glaube ich, schon was Gutes. Aber ich habe auch instinktiv gewusst, wenn du Gott nachfolgen willst, damals schon, dann darfst du bestimmte Dinge nicht mehr tun. Das war mir ganz unwillkürlich klar. Aber auf jeden Fall, das Resümee von dieser Predigt heute, es ist ganz klar, wenn man Gott aufrichtig darum bittet und wenn es wirklich mein Wunsch ist, dass er in mein Leben kommt, dann wird er es tun, aber meistens auf eine ganz, ganz andere Art, wie man sich das selber so denkt. Gott kennt mich so gut wie kein anderer und Gott weiß am allerbesten, wie er an mich rankommt. Die einzige Voraussetzung, die ist wirklich, dass ich es wirklich will, dass ich es will, nicht, dass es meine Frau oder mein Mann oder sonst jemand will, ich muss es wollen. Und ich sage, wenn hier jetzt im Raum irgendjemand sitzt, der diesen Schritt noch nicht gewagt hat, kann ich nur sagen, wage diesen Schritt. Tu es lieber heute als morgen, und du wirst sehen, wie wunderbar Gott dein Leben verändert. Sicher, manche Sachen wirst du nicht mehr tun, die dir vorher vielleicht noch Spaß gemacht haben, aber ich habe festgestellt, Gott nimmt einem nichts weg. Er nimmt einem sowieso nichts weg, man lässt es dann selber, was er nicht durch was viel Besseres ersetzt. Und es ist so, und das weiß jeder, der Gott nachfolgt, man lebt als Christ nicht auf Rosen gebettet, man hat auch Schwierigkeiten wie Leute, die keine Christen sind, aber man hat jemanden, mit dem man drüber sprechen kann, und man hat eine Hoffnung auf ein ewiges Leben, wo es mal alles ganz anders wird, wo es keine Kriege, keinen Tod, keine Krankheit und nichts Böses mehr gibt. Und das hat uns Gott in seinem Wort verheißen. Und das ist das, was wir haben als gläubige Menschen. Wir haben die Hoffnung und haben jemand, wo wir abladen können. Und ich bin Gott heute schon unendlich dankbar dafür, dass ich ihn habe kennenlernen dürfen, dass ich in die richtige Gemeinde geraten bin. Und diese Freude aufs ewige Leben und diese Gewissheit, die ich habe, die wünsche ich uns allen hier im Saal, dass wir gewiss sind, dass wir eins bei Gott sind. Amen.